Servus und willkommen bei Freude und Getränke, dem Familienpodcast der Ottakiner Getränke AG. Folgt uns nun in die vielfältige Welt einer Wiener Institution und ihrer Tochterunternehmen. Eines versprechen wir euch, so habt ihr Getränke noch nie gehört.
Herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 von Freude und Getränke. Mein Name ist Markus Raunig und ich bin Vorstandsvorsitzender der Ottakinger Familiengruppe und ich freue mich, diesen Podcast nun zum 9. Mal zu hosten. Ich darf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal eine etwas längere, aber sicherlich sehr kurzweilige Folge moderieren. Denn ich habe heute gleich eine ganze Gastronomiefamilie zu Gast. Eine, die die Wiener Gastronomie seit einem Vierteljahrhundert prägt. Ich begrüße ganz herzlich Gabriele und Robert Huth, 2019 von einem der renommiertesten Gastronomiefachmagazine, dem Rolling Pin, als Gastronomen des Jahres ausgezeichnet, sowie ihren Sohn Moritz Huth, Sommelier, Gastgeber und Mitgestalter neuer Gastronomiekonzepte. Liebe Familie Huth, herzlich willkommen bei Freude und Getränke. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid.
Einen wunderschönen guten Tag.
Danke für die Einladung und dass wir da sein dürfen. Es ehrt uns natürlich ganz besonders, in der tollen Brauerei bei euch zu sein.
Da kann ich gar nichts mehr dazu fügen, schau.
Das ist das Schöne.
Ja, das ist super.
Wenn man am Schluss drankommt und nichts mehr zum Sagen hat, so geht es mir auch meistens. Den Wienerinnen und Wienern seid ihr vermutlich wohl bekannt. Es wird wenige geben, die wissentlich oder manchmal auch unwissentlich noch keines eurer Lokale besucht haben. Von der traditionellen Wiener Küche über italienisches Flair bis hin zu saftigen Burgern und erstklassigen Steaks habt ihr alles im Programm. Sei es in der Gastwirtschaft Huth, im Huth der Moritz, Mama und der Bulle, Mama Kraft, Mama Leone, ganz schön viel Mama, aber das werden wir später noch erklären, denke ich mir. Italico über die Zapfmeistereien bei Mutterbräu und euer jüngstes Baby, das Edmund am Naschmarkt, wo Huth draufsteht, sind Genussmomente drinnen. Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, auch da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr dazufügen. Dann werden wir bald nach Hause gehen, wenn wir gar nichts zu sagen haben, aber nein, das ist gut zusammengefasst.
Aber ich finde trotzdem, nachdem ja nicht alle Hörerinnen und Hörer genau wissen, was eure Betriebe können und wofür ihr steht, würde ich dich, liebe Gabriele, bitten, einmal ganz kurz zu erzählen, wie kam es überhaupt zu dem Thema Gastronomie, wie kam es überhaupt zu der Fülle an Betrieben, wie ist das Ganze entstanden?
Entstanden ist das Ganze eigentlich, wir kommen ja beide aus dem Leistungssport, wir waren ja Ruderer und wie wir uns kennengelernt haben, hat der Robert Jus studiert, recht motivationslos und
was hast du gemacht?
Und irgendwie planlos. Ich war Physiotherapeutin und ja, eigentlich viel unterwegs auch. Und das war so die Leidenschaft zur Gastronomie. Die hat schon immer in uns gebrannt, würde ich einmal sagen. Wir haben dann auf einem Trainingslager irgendwann einmal entschlossen, ich wollte immer ein Kaffeehaus machen und da haben wir gesagt, fassen wir das einmal ins Auge. Und das war dann so das Ziel. Der Robert hat dann das Kolleg im Modul besucht natürlich, was natürlich für uns wichtig war, dass jemand da schon auch eine Ausbildung dafür hat, weil wir wissen ja nur Gastronomie und dass man alles in den Sack steckt, das geht ja nicht mehr oder das ging nie eigentlich und das ist ohne, dass man jetzt ohne Ausbildung geht, das halt gar nicht, finde ich. Ja.
Das heißt, eure Wege haben sich im Sport gekreuzt das erste Mal?
Das ist richtig, ja. Die Gabi war dann auch kurzweilig meine Trainerin. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, hätte ich dann nicht nur Augen für sie gehabt, sondern tatsächlich mehr für den Sport. Aber ja, das sei dahingestellt. Vielleicht würde ich dann ganz was anderes machen. Aber auch, ja, so fast so ist es entstanden. Also wie gesagt, ich habe damals Jus studiert, insgesamt habe ich 4-mal inskribiert und in 4 Jahren eine Prüfung gemacht, die habe ich aber geschafft, das muss ich dazu sagen, ja, Multiple-Choice-Test. Hatte aber das Glück, dass ich bei der HSNS beschäftigt war damals. Also ich glaube, ein großes Talent, das ich habe, ich verkaufe mich immer besser, als ich bin. Und das war im Sport auch so, aber irgendwann kommen halt dann auch die Verantwortlichen drauf und sagen so, da gibt es keine weitere Verlängerung, da sind die sportlichen Erfolge zu wenig. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt gar deppert. Hm? Das war doch das schönste Leben. Das Bundesheer bezahlt dich und du machst das, was dein Hobby ist. Und das
hat man möglicherweise irgendwo ein Ende, gell?
Ja, wirklich. Also, das war fürchterlich. Ich war total am Boden zerstört. Und das mit dem Studium, wie gesagt, das habe ich schon gewusst. Das wird nicht viel werden. Denn Maturiert habe ich in der Försterschule und da war die Allgemeinbildung auch nicht besonders großartig. Ja. Also so haben wir dann gesagt, machen wir halt ein Wirtshaus oder ein Kaffeehaus, wie die Gabi gesagt hat, auf. Und trotzdem waren wir so schlau und haben gesagt, einer sollte eine Ausbildung machen. Das war eben das Kolleg im Modul. Und tatsächlich hat uns das, also im Geiste hat es uns immer Spaß gemacht, aber wenn wir gesehen haben, um was es da eigentlich geht, da haben wir gesagt, das könnte man eigentlich länger als ein paar Jahre machen. Das wird passen. Und ja, ich habe dann einen Lehrer gehabt, den Josef Schuster, der war Servicefachlehrer oder wieder, es gibt sicher einen besseren Ausdruck als diesen, nicht, dass er jetzt zuhört irgendwann und böse ist. Und der hat dann gesagt, du musst dich selbstständig, wir müssen dich selbstständig machen und hat uns tatsächlich unser erstes Lokal dann aufgelegt. Das war das günstigste Lokal der Stadt, das ist jetzt die Gastwirtschaft Hut und die haben wir dann ein Dreivierteljahr nach Abschluss des Kollegs auch eröffnet und das war im April 2001.
Das war aber damals schon als Gastwirtschaft geführt. Es war kein Café, weil ursprünglich
war es war ein Gasthaus. Ich habe ja dann mit dem Josef Schuster zusammen beim Mario Blachutter Praktikum und auch Nebenjobs machen dürfen und dann war dann gleich als Kaffeehaus ist uninteressant, wichtig. Restaurantbetrieb, das ist richtig geil, das wollen wir machen und so ist das Kaffeehaus gestorben und das Gasthaus geistig geboren worden und das haben wir dann, wie gesagt, genau am 2. April 2001 übernommen und Freitag kann ich mich erinnern, war Übernahme und am Montag haben wir dann schon aufgesperrt. Das heißt, wir haben es genauso belassen, wie es war. Es hat eine sehr starke Stammklientel und damit hatten wir auch am ersten Tag, damals noch in Schillingszeiten, 18.000 Schilling Umsatz gehabt. Da waren wir gleich reich sozusagen im Geiste. Leider war es dann nicht so nach den ersten Rechnungen, die wir bezahlen haben müssen.
Aber das Stammklientel in Wien ist ja nicht dafür berühmt, dass es Neuübernahmen gleich von Anfang an gutiert. Ist euch das gelungen?
Wir haben da wirklich Glück gehabt. Wir haben die damalige Seele des Betriebes, die Frau Lotte, mit übernommen. Und damals sind schon alle Gäste, denn die Vorgänger waren nicht wirklich im Betrieb, wegen der Frau Lotte gekommen. Und das haben wir dann eigentlich, wir haben uns dann durchaus in den Hintergrund auch gegeben und genommen, damit da eben hier die Stammgäste glücklich und zufrieden weiterleben und haben dann über die Jahre den Betrieb weiterentwickelt und in der jetzigen Form ist er jetzt mittlerweile auch zweimal umgebaut. Das heißt, das ursprüngliche Lokal gibt es eigentlich nicht mehr.
Wenn ich jetzt zurückrechne, Moritz, da warst du schon auf der Welt.
Da war ich minus zwei.
Da warst du minus zwei. Das heißt, du warst vielleicht geplant, aber noch nicht da.
Na, geplant war ich, glaube ich, nie, bis ich da war. Ja.
Alles gut. Das heißt aber jetzt auch, um dich kurz vorzustellen, das heißt, du bist natürlich viel später in diese Gruppe dann hineingeboren worden und auch eingestiegen. Aber erzähl uns einmal, was machst du heute in der Hut-Gastronomie-Gruppe?
Ja, ich sage immer zu wenig. Die Eltern sagen immer genug. Aber was mache ich? Ich mache auf jeden Fall das Marketing, beziehungsweise ich präsentiere das Unternehmen ein bisschen nach außen. Es war nämlich damals eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil ich wollte natürlich immer so sein wie die Eltern und die sind ja doch auch viel in den Betrieben unterwegs und haben eine große Stammgastbindung und Präsenz. Und ich habe irgendwann für mich realisieren müssen, beziehungsweise der Papa hat mir gesagt, dass das jetzt vielleicht nicht so gut möglich ist, wenn man blind ist, dass man da durch das Restaurant flaniert und die ganzen Stammgäste begrüßt, weil man ja eigentlich nicht einmal weiß, wo die sitzen oder ob sie überhaupt da sitzen. Und dann habe ich einen neuen Weg dafür gefunden und das ist über Social Media und so repräsentiere ich die Hut-Gastronomie nach außen. Das ist ein großer Bestandteil. Das heißt, ich rede blöd in die Kamera und präsentiere jegliches, was in unseren Restaurants passiert. Und ansonsten bin ich ein Zahlenmensch. Das heißt, ich kümmere mich viel um Einkauf und mache die ganzen Verhandlungsgeschichten. Das taugt mir eigentlich am meisten.
Ich glaube, das ist auch in Zeiten wie diesen gar nicht unwesentlich, dass man in der Gastronomie auch jemanden hat, der sehr genau auf die Zahlen schaut. Jetzt möchte ich wieder gedanklich einen Sprung zurück machen. Wir steigen dann wieder dann ein, wenn du quasi geboren bist und alt genug mitzuarbeiten. Gabi, wenn du dich zurückerinnerst an die ersten Jahre, Monate, Huts Gastwirtschaft, was fällt dir ein?
Es waren sehr herausfordernde Zeiten, weil wir sind wirklich ins kalte Wasser gesprungen quasi. Und das war, wir haben alles selbst gemacht. Also wir haben von Küche, zuerst ist mein Mann in der Küche gestanden, der ist aber ein bisschen cholerisch. Haben wir gewechselt. Ich bin dann in die Küche und er ins Service. Das kann er wirklich, er ist ein Showman, ja. Das kann er wirklich gut. Und wir haben den Einkauf selbst gemacht, wir haben die Wäsche selbst gemacht, wir haben selbst geputzt, also wir haben die Abwasch gemacht. Wir waren wirklich mit in allen alles. Ja. Und das war schon eine herausfordernde Zeit, den Einkauf. Mein Mann ist dann in der Früh um 6 schon ins Metro gefahren, einkaufen. Das war wirklich ein Fulltime-Job. Wir haben noch Samstag, Sonntag zugehabt, haben wir nur 5 Tage offen gehabt. Es waren sehr herausfordernde Zeiten, aber nur so lernst du das wirklich von der Pike auf, also wo, um was es geht, ja.
Aber das bleibt dann wahrscheinlich auch im Rest seines Lebens, denke ich mir, oder? Dass man sagt, man weiß, man kennt sich aus, man hat zu jedem Bereich, den man führen muss, einen Bezug. Hat euch dann wahrscheinlich auch geholfen bei der weiteren Eröffnung eurer weiteren Betriebe? Vielleicht ganz kurz, wie ist das dann passiert?
Natürlich, es war auch sehr bald sehr klar, dass das weitergeht. Und wir haben dann quasi innerhalb eines Jahres schon umgebaut. Das ist sehr schnell gegangen und haben das ja dann mit einem Investor umgebaut. Waren auch sehr herausfordernde Zeiten und war aber sehr spannend, weil ja natürlich da wirklich was Tolles entstanden ist und wir auch sehr schnell erfolgreich wurden. Und wir haben, glaube ich, sogar im zweiten Jahr dann schon die erste Haube von Gummio bekommen. Da haben wir auch etwas mit den Augen gestaunt und haben gesagt, wie ist das möglich?
Da warst du noch in der Küche?
Ja, also da hatten wir schon einen Koch und 2 Lehrlinge, ja. Aber es war wirklich für uns etwas erstaunlich. Aber wir haben immer das alles gegeben und wir waren wirklich, mein Mann vor allem rund um die Uhr im Betrieb. Und das war 2003, glaube ich, wenn wir die erste Haube gekriegt haben. Gell? Da war der Moritz schon im Entstehen. Ja, das ist ja auch ein kleines Wunder. Es hat ja immer geheißen, ich kann keine Kinder mehr bekommen. Ich hatte mal Brustkrebs und so war das auch ein Wunder für uns, weil es war natürlich die totale Erfüllung und es war uns auch immer klar, dass ich am Abend bei den Kindern zu Hause bin und der Robert ja im Betrieb ist und das Familie unter den Hut bringen ist auch eine spezielle Gratwanderung.
Zu dem kommen wir noch. Ich glaube, dass das gerade in solchen Jobs, wo man rund um die Uhr eingesetzt ist, glaube ich, ein Riesenthema ist. Aber da möchte ich gerne noch dazukommen. Robert, was war dann das nächste Lokal, das dir eingefallen ist? Ich glaube, du bist derjenige, der immer wieder mal gute Ideen am Weg hat und dann hoffentlich ein Team im Hintergrund das dann umsetzt. Ist das so?
Mittlerweile sind die Ideen schon zu viele, das ist richtig. Das macht uns aber auch durchaus aufwendig als Unternehmensgruppe, aber um anzuschließen, da wo die Gabi aufgehört hat, zu dem können wir ja noch dann später kommen. Ja, das war damals so, dass wir tatsächlich eine 80 bis 100 Stunden im Betrieb oder für den Betrieb unterwegs waren. Die Frage wird ja oft gestellt, naja, ohne Erfahrung kannst du dich nicht selbstständig machen oder ist das sinnvoll? Wir sind der Meinung, ja, denn Erfahrung birgt auch eines, natürlich ein gewisses Niveau, das man sich erwartet, in Ausstattung, in Personal, in Gästen und die hatten wir nicht und deswegen war für uns das eigentlich selbstverständlich, dass wir diesen Aufwand betreiben, um unseren Traum auch zu verwirklichen. 10 Jahre später, mit einem deutlich besseren Standing und dieser Erfahrung, hätten wir so in 100 Leben nicht begonnen. Das heißt, aber dann hätten wir gar nicht begonnen, das muss man dazu sagen. Und deswegen war das für uns ganz gut und ich glaube, wir machen immer noch extrem viele Fehler. Was uns auszeichnet, ist, dass wir halt um das mehr Pluspunkte haben als Minuspunkte. Das heißt, wenn 60% gut geht, sind wir zufrieden. Die 40% können wir, glaube ich, sehr gut abhacken. Und so ist das zweite Projekt, das der Moritz entstanden, eben benannt nach dem Moritz, der auch hier sitzt. Und da wollten wir ein italienisches Wirtshaus machen. Ja. Und viele Betriebe sind aber auch entstanden, weil sie nicht funktioniert haben. Die haben wir entweder abgestoßen oder dann so oft umgebaut, bis sie funktioniert haben, ja.
Das heißt, immer noch nach dem Prinzip, wir probieren was aus, wir stecken alles rein, was wir können. Meistens funktioniert, aber wir sind mutig genug, nach einem Jahr zu sagen, wenn es nicht funktioniert, ändern wir es grundlegend.
Ja, das ist prinzipiell so. Das, was man sich selbst einbildet, das macht man ja aus voller Überzeugung und auch mit 100%. Aber das heißt nicht zwingend, dass das auch den Gästen gefällt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwann das für sich sozusagen auf den Tisch legt und sagt, wo ist das Problem? Ja, und so gehen es wir halt an, vielleicht manchmal zu schnell, dass wir sagen, wir haben nicht das Gefühl, dass dieses Produkt ausreichend nachgefragt ist oder dieses Konzept. und dann versuchen wir es zu verändern.
Sag, was mich immer schon interessiert hat, die Nähe eurer Lokale zueinander, war das am Anfang Zufall oder war das von, war das wirklich ein Masterplan, dass du sagst, je näher ich aneinander bin, umso mehr kann ich auch an Synergien zwischen den Lokalen nutzen und so weiter, Gabi? Wie war das eigentlich?
Ja, natürlich, das war schon von uns so geplant, weil die Nähe ist natürlich wichtig, weil du kannst da auch helfen mit dem Personal, wenn was ist und du bist immer vor Ort in Wirklichkeit und das macht's ja auch aus, dass man im Betrieb ist und auch bei den Mitarbeitern immer, die wissen, es ist immer einer da von uns und das ist halt ganz wichtig, um erfolgreich zu sein, weil es wird nicht funktionieren, wenn du nicht in deinen Betrieben bist, ja.
Schafft ihr das heute noch, einer von euch zumindest pro Tag einmal in jedem Betrieb zu sein? Ja.
Ja, oder das, ist das, also, ja, das ist natürlich ist so. Also am Wochenende natürlich jetzt nicht so, aber wir haben natürlich tolle Mitarbeiter und ein tolles Team, ja, die hinter uns stehen und die das auch wirklich toll machen, ja.
Aber wenn ich das so richtig verstehe und das ist jetzt die Frage wieder zurück zur Familie, zur Trennung von, sagen wir mal, Beruf und Familie, was ja in so einem Job oder in so einer Aufgabe wahrscheinlich sehr, sehr schwer ist. Wenn man sagt, man ist zwischen 60 und 80 Stunden in seinem Betrieben. Wie schafft man das als Familie, dass man sagt, ich schalte doch einmal völlig ab. Es ist jetzt tatsächlich Familienthema und wir reden einmal nicht über das Geschäft. Wie kriegt ihr das hin? Oder kriegt ihr das nicht hin?
Na, wir kriegen das nicht hin. Wir wollen das aber auch gar nicht. Das geht gar nicht, ja. Weil das, wir machen das ja wirklich gerne. Ja. Das ist ja Gastronomie, ist ja wirklich großartig interessant, richtig Weltklasse in Emotionen ausgedrückt, trotzdem natürlich sehr schwierig derzeit. Und dadurch, dass wir das gern machen, ist es ja wie ein Stück weit ein Hobby und über das reden wir auch am Familientisch. Und es hat eigentlich noch keine Zeit gegeben, aber auch dank der Gabe meiner allerliebsten Frau, die das immer akzeptiert hat, wie sie damals dann doch die zwei Kinder fast alleine großgezogen hat. Dass das halt so ist, ja, das ist ja oft nicht der Fall, da sagt dann die Frau, warum bist du da? Und deswegen, selbst wenn wir auf Urlaub sind, schauen wir uns für die Betriebe was an. Also es ist, glaube ich, eine Harmonie zwischen Beruf und Familie.
Das heißt, die Leidenschaft zieht sich dann logischerweise auch ins Private hinein.
Genau. Der Moritz ist ja voll dabei schon, der ist ja fast schon zu ehrgeizig. Der nervt manchmal, natürlich, muss ich sagen, weil der will nur übers Geschäft drin. Das geht auch nicht, ja, aber... Und bei Maxi müssen wir schauen, aber natürlich.
Wir kommen dazu, Moritz, warte ein bisschen.
Am liebsten hätten wir natürlich, dass alle Familienmitglieder sagen, das mache ich, das, da will ich dabei sein und das machen wir zusammen. Aber das spielt es halt nicht. Aber bei Moritz sind wir guter Dinge und bei Maxi natürlich auch. Und so sehen wir hoffnungsvoll und voller Vorfreude in die Zukunft.
Gott sei Dank funktioniert das nicht immer, wollte ich gerade sagen. Das bringt mich zu einer Frage, Moritz, an dich. Über was seid ihr denn eigentlich in dieser Konstellation, in dieser Familienkonstellation am öftesten uneinig? Weil Einigkeit habe ich jetzt gerade gehört, aber es muss ja auch Themen geben, wo dann dein Vater oder deine Mutter sagt, na, jetzt hat er schon wieder irgendeine Idee und das geht gar nicht. Also, worüber wird trefflich gestritten, das darf mich interessieren.
Gar nicht.
Übrigens so, in jeder Familie.
Ja, gar nicht so viel, weil auch die Berührungspunkte nicht so gegeben sind. Also es macht wirklich jeder seine Sachen und natürlich wird viel diskutiert über mögliche neue Projekte, über derzeitige Projekte, wie man da noch was maximieren kann oder was verbessern kann. Aber so, dass wir aufeinander clashen mit Meinungsverschiedenheiten, passiert relativ wenig, weil jeder macht seine Sachen.
Weil ihr so selten seht wahrscheinlich, gell?
Na doch, wir sehen uns eigentlich die ganze Zeit, aber wir haben noch nie gestritten im Büro, noch nie. Das wird auch noch kommen.
Das ist eh gescheit. Im Büro streiten ist immer schlecht. Daheim kann man es machen, das ist okay.
Und ich weiß, wann ich ins Büro darf und wann nicht. Am Montag gehe ich nicht Montag ins Büro.
Gemieden.
Ja. Da gehe ich nicht in sein Büro, weil das...
Was ist am Montag?
Am Montag ist die Zündschnur sehr kurz.
Aha.
Ja.
Gut,
das sind viele Mails.
Nicht im Detail erläutern.
Da rufe ich wieder an. Da sitze ich in meinem Büro, daneben eh, aber ich gehe nicht drüber.
Nicht anreden.
Und genau, aber ansonsten, es gibt wenig, also man diskutiert natürlich viel und vor allem der Papa und ich sind beide welche, die immer Recht haben müssen. Und
am Schluss hat die Mama Recht.
Und am Schluss hat immer die Mama Recht, natürlich. Ja.
Und Gott sei Dank, das ist in jeder guten Familie so.
Das sind aber sehr konstruktive Diskussionen, wo man sich dann gemeinsam, glaube ich, hinhandelt zur perfekten Lösung. Und so soll es ja eigentlich sein, dass man selbst seine Meinung hat, die vertritt und dann vielleicht gemeinsam fusioniert und dann auf die beste Lösung kommt.
Aber nehmt uns einmal mit auf die Reise. Sagen wir mal neues Konzept. Bleiben wir am Naschmarkt, nehmen wir den Edmund, ein tolles neues Konzept. So in der Form in Wien noch nicht existent. Wie entsteht sowas in der Familie Hut? Wie passiert das? Wie passiert der Innovationsprozess, um es jetzt einmal
zu beschreiben? Das ist auch so entstanden, dass dann erzähl du das, bitte. Erzählst du das?
Ich würde sagen...
So, darf ich mal das Wort haben?
Bitte, erzähl du das.
Kriegst du offiziell das Wort erteilt, bitte.
Ja, das nimm uns war mit ganz auf die Innovation. Lustige Geschichte auch, weil wir waren zum Geburtstag in München vom Robert und haben einen Tisch reserviert gehabt. Und der Robert ist natürlich, wir haben die Zapfmeisterei ja schon im Visier gehabt. Und da haben wir uns natürlich gesagt, also wir müssen uns natürlich auch was anschauen. Der Robert hat dann gleich wieder organisiert, dass wir dorthin und dorthin. Und da hat uns jemand gesagt, ihr müsst euch unbedingt das, die Stehausschenke anschauen. Ja.
Rund um den Viktualienmarkt.
Genau. Und da sind wir dorthin und das war vor unserem Abendessen noch, unserem großartigen, sind wir dort noch hin und wir waren eigentlich sprachlos und fassungslos und sind da gestanden. Vorher waren wir noch am Viktualienmarkt beim Witte und dann sind wir dort gestanden, haben eigentlich den Mund gar nicht mehr zugebracht und haben gesagt, was ist das Cooles? Es hat uns so fasziniert, dass wir in 2 Tagen dann dort ganze 6 Mal dort waren und haben wir gesagt, eigentlich, das muss man nach Wien bringen. Und so hat das angefangen und das hat uns, also das Feuer entfacht und das lässt uns auch gar nicht mehr los dann, weil wir wie besessen sind und sagen, wir brauchen jetzt den Standort. Das muss natürlich ein toller Standort sein. Standort heißt es ja immer und das ist das Wichtigste für ein gut gehendes Restaurant.
Dafür seid ihr sogar aus dem ersten Bezirk ausgebrochen, gell?
Ja, wir sind ein zweiter Versuch am Naschmarkt, ja, wobei der Stand ja richtig toll ist und auch sehr präsent ist und eine tolle Lage hat, ja. Und das hat wirklich auch in Wien schon eingeschlagen, das muss man schon sagen, ja.
Was ist der Grund, glaubt ihr, dass das in Wien tatsächlich jetzt auch eingeschlagen hat und funktioniert? Was ist es? Ist es ein niederschwelliger Zugang wieder zum Thema Gastronomie? Ist es ein Konzept, wo die Leute wieder ins Reden kommen? Ist es möglicherweise auch eine faire Preisgestaltung, um es einmal vorsichtig zu formulieren? Was glaubt ihr, ist das Geheimnis, dass sowas tatsächlich funktionieren kann? Auch in einer Stadt wie Wien, wo ja prinzipiell vieles Neues auch einmal gerne abgelehnt wird im ersten Schritt.
Du hast jetzt schon alles erwähnt, was so ein Konzept ausmacht. Allgemein in Deutschland sind Konzepte dieser Art oder ähnliche extrem im Vormarsch, indem man eben niederschwellige Gastronomie zu einem leistbaren Preis anbietet. Wie gelingt das auch bei uns beim Edmund in dem Fall, indem wir sagen, okay, wir schaffen eine hoffentlich großartige Atmosphäre und der Gast muss sich aber sein Getränk selber an der Bar holen und diesen Service Vorteil, den wir dadurch haben, oder den Personaleinsatzvorteil, den geben wir dem Gast weiter. Und wenn man dann natürlich mit einer Brauerei wie euch zusammenarbeiten kann und die das unterstützt, auch noch mit einem großartigen Preis, dann geht sich das aus. Und so kommt man zum leistbaren Bier, wenn man das so detailliert, weil es ist aber nirgends das Bier jetzt so teuer, ich muss da jetzt schon mal eine Lanze brechen, aber so wird es halt oft empfunden. Der Bierpreis ist aktuell fast schon der Inflationspreis,
der Indikator für Inflation.
Ja. Und das hat uns so begeistert. Es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt ganz preiswert trinken müssen, aber diese Stimmung aus dem Zugänglichen einem Gästemix, der großartig ist, die hat es uns dann so angetan. Und wie gesagt, ich glaube, dass das Konzept dieses Formats in andere Richtungen gedacht genauso funktionieren könnten. Muss man halt schauen, ob es wer macht oder nicht. Aber
Moritz, wie schaut eigentlich die Struktur der Gäste dort aus? Ist das eine bunte Mischung aus Jung und Alt, aus allen Gesellschaftsschichten, natürlich Touristen? Wie stelle ich mir
alles dabei,
die durchschnittlichen Besucher im Edmund vor?
Alles dabei, wirklich. Es ist so lustig, teilweise zu sehen. Es sind natürlich viele Touristen, aber es kommen auch die Büroleute zum Mittag auf ein Bier vorbei. Und dann natürlich die Studenten, das ist ja gleich die TU daneben, Da gibt es schon eingesessene Studentengruppen, die kommen an fixen Tagen und trinken eins nach dem anderen.
Das heißt, stehen ist auch kein Thema, das du leider auch stehen ist kein Thema, das macht Spaß, da trinkt man ein Bier gemeinsam, so wie.
Absolut.
Ich traue mich das sagen, bin ja auch schon etwas älter, so wie früher, da ist man nach der Arbeit auch auf ein Bier gemeinsam gegangen. Man sagt ja heute noch, gehen wir auf ein Bier. Das heißt, ich glaube, es ist schön zu sehen, dass man wieder Konzepte schafft, wo die Leute wieder auf ein Bier und auf ein Getränk miteinander reden. Und was mir aufgefallen ist, vielleicht noch einen Satz dazu, nachdem du ja der Social-Media-Experte in dieser Runde und auch der einzige Digital Native, glaube ich, bist, den wir hier unter uns führen haben. Mir ist aufgefallen, Handys spielen in dem Lokal ganz eine untergeordnete Rolle. Überhaupt ganz selten jemanden gesehen, der auf sein Handy schaut, was ja in anderen Lokalen immer wieder zu sehen ist. Dort wird geredet miteinander.
Nein, es ist die Stimmung einfach super. Und das ist ja genau das, was wir transportieren wollten und was wir in München gesehen haben. Ich bin dann nämlich diese Idee nach Wien gekommen ist, zwei Wochen später gleich nachgefahren und habe mir das auch angeschaut. Und das war eben, es hat eben genau ausgemacht, erstens natürlich der Preis, dass man das Trinken wieder leistbar macht und was natürlich die Jugend wieder anzieht, weil für die ist das Trinken oft auch einfach inzwischen zu teuer, das muss man so sagen, vor allem in der Gastronomie. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber auf jeden Fall, genau, es geht halt einfach auch um die Stimmung, die darüber transportiert wird. Man holt sich das Bier selber, dann steht man ein bisschen in der Schlange, macht man aber gerne, weil es eben leistbar ist. Und dann kommt man schon ins Gespräch und dann steht man eben draußen, die Leute trinken, die Leute rauchen und die Leute reden miteinander. Und das ist genau das, was es ausmacht. Und da ist ganz egal, ob das jetzt der Student ist oder der Tourist, die Leute haben Spaß.
Ja. Ja, das passt ja ganz gut zusammen mit unserem Motto Freude und Getränke einerseits und bei euch ja auch ganz ein zentrales Thema, die Gaumenfreunde, wenn man das liest. So, jetzt steckt das Wort Freunde drinnen, das Wort Gaumen drinnen. Wie kam es zu dem? Wie interpretiere ich dieses übergeordnete Motto? Ergibt sich das aus dem Wort selber oder wie seid ihr auf das gekommen?
Ich bin nicht unehrlich. Ich habe das heute in der Früh das erste Mal selbst gelesen. Ja, wir verwenden dieses Wort, das stimmt. Ich kann es jetzt auch nur selber schnell interpretieren. Das leitet sich natürlich aus Gaumenfreude ab. Und Gaumenfreude heißt natürlich, dass wir über ein gutes Glas Bier und bestenfalls noch ein gutes Essen dazu dem Gaumen und somit sich selbst eine Freude machen. Und wir gehen halt den Schritt weiter und sagen, vielleicht gelingt es uns, nicht nur Freude daraus zu machen, sondern Freunde zu bekommen. Ja, also zuerst Gäste und dann werden sie hoffentlich zu Freunden. Und das ist sehr schön. Ob das dann wirklich der Gedanke war hinter diesem Namen, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Da hätte man gestern darüber lesen müssen, dann hätte ich mich informieren können.
Kann ich euch aber auch beruhigen. Ich wurde kurzfristig einmal gefragt, wie 0, Josef entstanden ist. Nachdem 0, Josef schon über 30 Jahre alt ist, weiß das bei uns tatsächlich niemand. Da gehen die Geschichten völlig auseinander. Das geht davon, dass der Engelbert Wenckheim das erfunden hat über eine Agentur. So ganz genau weiß das auch keiner mehr. Das Schöne ist, es steht für was, es transportiert eine Idee. Wer es erfunden hat, spielt ja eigentlich keine große Rolle.
Bild mir ein, dass 0, Josef generell auch ein Sprichwort war.
Ja, aber du weißt ja immer, es kommt ja dann immer die Frage, irgendwann muss das ja eingefallen sein, im Zusammenhang mit alkoholfreiem Bier. Die Urban Legend ist, das war der Engelbert, das ist gut so und das soll auch so.
Ich glaube, das hat er mir auch so erzählt einmal.
Ja, genau. Bin ich ganz deiner Meinung.
Aber dann wie gesagt, das hundertprozentig stimmen.
Dass Essen und Trinken Freude bereitet, ist ganz klar und damit gibt's auch, wenn man das gemeinsam macht, nur Freunde. Und das ist natürlich sozusagen so und so das Beste. Die Leute sollten viel mehr essen und trinken. Wer weiß,
noch mehr,
wie gut diese Welt dann wäre, nicht wahr?
Ja, das würde ich auch so sehen.
Absolut.
Sag eine Frage noch, nachdem ihr in vielen eurer Lokale die Mama verwendet. Wie kam es dazu?
Ja, das erzähle ich jetzt. Aber dann sage ich nichts mehr, weil sonst
gut, ist es wirklich unfair. Wir machen das jetzt so wie bei den politischen Diskussionen. Jetzt machen wir dann eine Redezeitbeschränkung.
Na, wir hatten ja schon zwei Lokale benannt nach unseren Söhnen, Max und Moritz, Moritz und Max. Und ich wollte natürlich eine Hommage an meine Frau machen. Also es war ja ganz klar, weil ich wollte es. Ich gesagt, das ist der wertvollste Mensch. Die braucht eigentlich ein Lokal. Alles andere ist wurscht. Und ja, die heißt halt Gabriele. Gabi sagen alle zu ihr. Und dann sagt sie, bist du deppert, Robert? Bist du deppert? Gabi, das ist ein Friseurinnenname. Wie heißt das? Gabis Wirtshaus, Gabi, das geht nicht. Ja, hat sie gesagt, das geht auf keinen Fall. Und so haben wir dann gesagt, na gut, dann bist du die Mama ja von Max und Moritz und eigentlich mittlerweile meine auch schon. Und dann haben wir gesagt, na mach mal Mama, das hört sich ein bisschen besser an. Und was ist passiert? Auch wieder etwas ohne Gewissheit. Dann hat das auch noch großartig funktioniert, nicht nur für unser Herz, sondern auch betriebswirtschaftlich. Und so ist dann die Mama geblieben. Und immer, wenn wir sagen, es fällt uns nichts besser ein, machen wir halt ein Mama-Lokal, weil das funktioniert eh.
Naja, wenn es die Mama führt und die Mama macht, funktioniert es augenscheinlich.
Sie sind in der Regel positiv, immer ein positiver Eindruck mit Mama zu verbinden und Leidenschaft. Und das ist einfach, das sagt alles aus. Mama ist immer was einen glücklich macht und man verbindet einfach so viele schöne Gedanken. Und das in ein Lokal zu stecken, war natürlich großartig und grandios.
Ja, es gibt positive Emotionen normalerweise.
Ja.
Zur eigenen Mama. Sie,
ja, nur sie kocht, eigentlich fast.
Sie kocht in der Regel ja. Gut, sie bietet so, einen zu Hause, man genau. Kann mit ihr reden.
Und in Italien, ich bin ein bisschen naja. Italophil, ist es natürlich auch grande Mama und das ist sowas großartig. Daher kommt das ja auch irgendwo, weil das dort in Italien ja noch einen ganz anderen Stellenwert hat, ja.
Jetzt haben wir sehr viel Positives und Zukunftshohes besprochen. Mich würde trotzdem interessieren, aus eurer Sicht von euch dreien, was glaubt ihr, was erlebt ihr als die großen Herausforderungen für die Gastronomie, aber auch für Unternehmen wie unseres, dass ihr durchaus auch Alkohol produziert und verkauft, natürlich auch andere Produkte alkoholfrei. Aber was glaubt ihr in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Was sind die großen Herausforderungen? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Sichtweisen. Jetzt fangen wir, Moritz, mit dir an. Was glaubst du, sind die großen Herausforderungen für Gastronomiebetriebe und für die Gastronomie generell?
Also man kann jetzt natürlich die klassischen Themen aufgreifen. Das werde ich aber lassen, weil da habe ich mir eh schon oft den Mund fußlich geredet und ich glaube, da bin ich sicher nicht der Einzige. Was auf jeden Fall ein ganz großes Thema ist, ist das Konsumentenverhalten. Also man merkt einfach, trotz dessen, dass die Leute noch essen kommen, dass sie extrem auf jeden Euro schauen. Das heißt, es wird weniger getrunken, es wird vielleicht nur noch eine Hauptspeise gegessen und keine Suppe mehr davor oder keine Nachspeise mehr. Es werden günstigere Weine statt teurere Weine getrunken und auch die Firmen, die ja doch in einigen unserer Betrieben ein wichtiger Bestandteil sind, Gruppenanfragen, sparen mit jeder Möglichkeit und schicken uns teilweise Rahmenbedingungen budgettechnisch, die einfach nicht mehr tragbar sind. Und da merkt man einfach, das ist eine große Herausforderung und der muss man sich anpassen. Und es bewegt sich dann dadurch sicher in eine Richtung, wo die leistbare Gastronomie, da kommen wir nochmal kurz zurück zum Edmund-Thema, immer relevanter und immer zukunftsträchtiger wird.
Dazu, den wir dazu nehmen können, was ihr als große Herausforderungen seht, neben den klassischen Themen oder wie man dem auch begegnen kann.
Das ist natürlich schon diese Preissensibilität, ist ja bei allen. Es gibt, glaube ich, keinen, den das nicht betrifft. Ja. Und das ist natürlich schon, wir wollen schon schauen, dass wir nie über ein Preissegment drüber kommen. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung von unserer Seite auch, das zu kalkulieren, dass das immer noch für viele leistbar bleibt und sagen, die können jetzt trotzdem nur zweimal in der Woche zu uns kommen, weil das können sie sich gerade noch leisten und wir wollen ja dieses positive Lebensgefühl und dass die Gäste sich wohlfühlen und das Gefühl haben, heute haben sie einen schönen Abend erlebt und das kann ich mir jetzt nächste Woche nochmal leisten und das ist schon sehr präsent, dass die Leute heutzutage einfach schauen, was kann ich ausgeben. Ja, es ist natürlich in solchen Restaurants, die wir haben, wir bieten eh alles an von allen Schichten. Und die Gastwirtschaft war unser erster Betrieb. Der Moritz, das zweite, das sind unsere Herzstücke. Und Mama und der Bulle ist auch für viele Junge, die dorthin kommen. Und deswegen ist es für uns auch immer jeden Tag eine Herausforderung, das zu uns den Kopf zu zerbrechen. Da haben wir ja Gott sei Dank unseren Moritz, der jetzt auch eine Ausbildung dafür gemacht hat, das zu kalkulieren, Preise zu verhandeln, vor allem mit den Lieferanten, die ja ständig kommen und sagen, vorher werden wir wieder teurer, das Fleisch wird wieder teurer.
Bis auf die Brauerei natürlich.
Ja, auch da. Aber das ist natürlich schon, das bedarf viel Aufwand und Zeit, auch mit den Lieferanten zu sprechen und Preise zu verhandeln. Das ist auch etwas ganz Neues für uns. Das macht der Moritz ja auch großartig, muss man sagen, weil wir wollen nicht teurer werden. Und es ist natürlich das Rundumatum, die Weltsituation, die Energie. Es ist ganz wurscht, was es ist alles um so viel teurer geworden. Die Lohnnebenkosten, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist einfach in Summe so viel. Ja. Und wir müssen auch schauen, dass das was überbleibt. Und das ist die Gratwanderung, die du jeden Tag aber jetzt hast. Ja.
Außerdem muss man natürlich sagen, dass es Österreich wirklich kein unternehmerfreundliches Land ist.
Da hast du wohl recht. Das sollten wir vielleicht in einem eigenen Podcast. Ja.
Und zwar in einem langen.
Der wird sich in 50 Minuten dann nicht ausgehen.
Das glaube ich, das glaube ich auch. Weißt du, eine Serie machen. Was das, Mino?
5 Stunden. Aber nichtsdestotrotz.
Ein Gedanke noch ganz kurz, was mich interessieren würde. Ihr habt ja, dadurch, dass ihr im ersten Bezirk seid, sicherlich einen guten Anteil auch an Nicht-Wienern und nicht-lokalen Gästen, also sprich viel Tourismus. Seht ihr einen Unterschied, ob der durchschnittliche Tourist in Wien vielleicht bereit ist, ein bisschen mehr auszugeben als der einheimische Wiener, der vielleicht doch öfters einmal kommt, oder ist das mittlerweile auch angeglichen?
Nein, natürlich gibt es da einen Unterschied, und da möchte ich gleich jetzt vorweg auch sagen, was ist entscheidend, und der Standort gehört dazu, und wir in der Innenstadt sind extrem bevorzugt aktuell. Das war noch nie, seit wir selbstständig sind, so präsent, diese Bevorzugung wie jetzt, durch den Fremden, durch den Touristen. Und so wie wir auch, wenn wir irgendwo in ein Land fahren und Urlaub dort machen oder einen Business-Termin haben, dann sitzt das Geld schon lockerer. Das, so ehrlich muss man sein. Ja, und der Tourist macht das Ganze noch oder hoffentlich auch in weiterer Folge attraktiv. Aber um da einzuhaken auf die letzte Frage, und das wird jetzt auch ganz kurz beantwortet, jetzt, wir kennen Jammern, und das tun wir auch über die Rahmenbedingungen, die derzeit halt in der Europäischen Union gegeben sind. Aber das Jammern nutzt ja nichts, weil es ändert sich ja trotzdem nicht viel. Das heißt, wir als Unternehmer, und darum sind wir Unternehmer, können jetzt sagen, es war alles früher besser, sondern müssen natürlich schauen, dass wir die Konzepte anpassen an den Markt. Das heißt, der Warenkorb muss kleiner werden, es muss kalkulierbarer sein, es muss systemischer werden. Das hört sich so unsexy an, aber das ist ganz wichtig. Und das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen und ganz intensiv beschäftigen, zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt, wo es halt dann keine Speiskarten mehr gibt, wo 100 Positionen drauf sind, sondern bestenfalls nur 3, aber die dafür gut gemacht. Und ich glaube, das wird die Zukunft der österreichischen Gastronomie sein, dass wir bestenfalls über Monokonzepte, die aufgrund des Produkts hoffentlich stark nachgefragt sind, dann auch einen guten Umsatz machen, aber wir kommen mit den 2 größten Faktoren, nämlich dem Personaleinsatz und dem Wareneinsatz, also Einkauf und Personal, kommst du dann deutlich hinunter. Und sonst gibt es keine Stellschrauben, weil wir können nicht hoffen, dass die Lohnnebenkosten gesunken werden, die Bürokratie, die mittlerweile uns 2 Bürokräfte abverlangt, die wir nicht gebraucht haben, die kosten aber auch ein Geld, um den Behörden zu entsprechen. Das wird sich so schnell nicht lösen. Das heißt, Die Regulierung, ja, das
ist ja, nett. Management bei Hoffnung ist sowieso auch ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, Mut ist immer noch die bessere
und
Variante.
Das ist das, was der Zukunft für uns bringen wird. Und das Beispiel mit dem Edmund, mit dem zugänglichen Preis vom Bier, geht, wenn man dann das Konzept zusammen ausarbeitet mit, in dem Fall euch als Getränke- und Bierpartner, dann kann man sowas machen und dann kann man es auch kalkulieren. Aber du sparst dafür zwar jetzt unbedingt nichts im Wareneinsatz, aber durch den besseren Preis kommen mehr Gäste, und durch das selbst an der Bar abholen sparst du dir Personal. Das ist jetzt so ein kurz gefasstes Monokonzept, das betrifft halt Bier, aber so kann das natürlich sein bei vielen anderen Produkten.
Ja, und auch größer natürlich als jetzt nur ein Stand.
Aber du musst einmal, glaube ich, auch versuchen, ob ein Konzept überhaupt auf Resonanz stößt. Und damit ist einmal die Größe gut. Man fängt einmal wahrscheinlich kleiner an und sagt dann, vielleicht lässt sich das in irgendeiner Form vergrößern, verändern, wie auch immer, denke ich mir. Vielleicht ganz kurz, Moritz, du machst dir irrsinnig viel mit Influencern und auf Instagram und so weiter. Deckst du damit jetzt tatsächlich nur das einheimische österreichische Publikum ab? Oder gibt es jetzt auch schon Gedanken, dass man sagt, wie kriege ich den klassischen Wien-Touristen auch in meine Lokale? Oder ist das eher noch in Richtung der lokalen Besucher?
Da mache ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber eigentlich. Ich mache das einfach. Und es ist natürlich eher abgezielt auf die lokalen Gäste.
Wann hören wir die das erste Mal in Englisch?
Gar nicht.
Gar nicht?
Ja. Leider. Außer ich kriege so ein Angebot wie Arnold Schwarzenegger als Terminator. Aber viel besser kann ich nicht Englisch sprechen.
Wobei das ja in gewisser Weise sehr, sehr charmant ist, finde ich. Auch
ja, absolut. Vor,
wenn der Herr Schwarzenegger Englisch, Deutsch spricht, finde ich das immer spannend.
Ich bin überhaupt nicht sprachenbegabt. Na, wirklich nicht. Also ich werde auch immer in der Freundesgruppe werde ich immer ausgelacht, ja, über meine Englischkenntnisse, obwohl sie wirklich nicht so schlecht sind, muss man schon sagen. Aber das passt so. Und es ist ja wirklich auch nur ein inzwischen kleinerer Teil dieses Social Media machen. Und es ist jetzt auch nicht meine größte, also es war jetzt nicht mein Traum, das zu sein. Aber es funktioniert gut.
Aber dafür
und
es macht
auch
gut.
Spaß. Ja, ich stehe gern vor der Kamera, muss ich
das sagen. Das merkt man, ja.
Aber den Rest, den wälzt sich gerne ab. Und die Zeit ist inzwischen auch ein bisschen weniger geworden, um das alles zu machen. Es gibt ja doch bei so vielen Betrieben einiges, was man machen muss und einiges, was immer neu ist. Da kommt man teilweise gar nicht mehr hinterher. Aber ja, ich glaube, so wie es jetzt ist, passt es gut und so wird es auch bleiben.
Sag, wenn du völlig frei entscheiden dürftest und wenn unternehmerische Gedanken jetzt aktuell keine Rolle spielen, was würdest du gerne ausprobieren? An Konzepten. Was würdest du gerne noch machen? Du sagst, das habe ich noch nie probiert, das würde ich gerne machen.
Ich würde mal einen Wein gern selber machen. Ja.
Okay, ja. Finde ich unheimlich spannend, deckt sich, würde ich auch wahnsinnig gerne machen.
Also wirklich einmal so ein Jahr lang,
ja,
ganzen jeden Tag dann um fünf im Weingarten stehen.
Vom Schneiden bis machen. Zur Lese, bis zur Verarbeitung.
Und dann dann natürlich die Kellerarbeit etc. natürlich begleitet von einem guten Winzer, muss ja natürlich auch ein richtig guter Wein werden, ist klar. Das wäre cool, muss ich sagen. Aber nur eine Saison. Ich glaube nicht, dass ich Winzer werden will.
Gabi, was wäre das bei dir? Wenn du sagst, könnte jetzt ein Jahr lang frei entscheiden, was ich noch zusätzlich mache, was ich anders mache, was ich ausprobieren würde.
Ach, dann habe ich ein bisschen Sehnsucht nach Ruhe.
Kann ich auch gut nachvollziehen. Jetzt bin ich neugierig, du hast Robert...
Würde
wahrscheinlich
gerne
keine große Sehnsucht nach Ruhe, oder?
So, ich habe derzeit eh genug Ruhe durch mein Handicap, aber ja, ich weiß gar nicht aktuell. Ich würde eher mich auf das konzentrieren, was gut geht, das ausbauen und den Rest abstoßen. Also ich würde es ja ganz anders machen. Ich würde jetzt gar nicht mehr, wir haben jetzt schon so viel probiert und nicht alles, habe ich schon erwähnt, ist gut gegangen. Und im Alter wird diese Risikofreudigkeit des Ausprobierens weniger, auch wenn es nur für ein Jahr ist. Aber ich würde reflektieren und sagen, ich konzentriere mich auf die Stärken des Unternehmens und weniger auf die Schwächen.
Ja, da hängt ein toller Spruch bei uns
im Büro. Es ging ja jetzt gerade darum, was du außerhalb des Unternehmens gerne machen willst.
Ach so, dann würde ich am liebsten 30 Kilo weniger haben. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Und würde nur am Radl sitzen.
Nein, eigentlich will er ein Boutique-Hotel machen.
Ja. Nein, das wollte ich so aus, aber das ist ja dann im Unternehmen. Das ist ja nicht. Ich will nur am Radl sitzen und
durch die Gegend fahren und die Landschaft genießen. Ich nehme ja nicht in Österreich, sondern möglicherweise in einem unserer Nachbarländer.
Ja, überall, das ist ja ganz gleich. Vielleicht fahre ich von Österreich dorthin. Ist ja kein Problem, ja. Dann weiß ich.
Na, dann schauen wir, dass dein Fußball wieder.
Am besten mit der Vespa.
Genau, Vespa fahren lassen wir weg. Wir fahren nur mal
lassen wir weg,
in Zukunft. Gabi, du wolltest noch was?
Also nein, ich wollte nur sagen, eben unsere zweite Heimat ist ja Istrien und da zieht es uns schon sehr hin und auch dort spucken immer wieder Projekte in unseren Kopf herum und auch das ist noch nicht abgehakt. Also wir sind, Stillstand ist noch lange nicht bei uns.
Das wäre allerdings dann geografisch tatsächlich vom ersten Bezirk aus eine Erweiterung. Das war ein
Stück weg, ja.
Ich sehe das schon. Irgendwann sagen sie, na, wir machen
für immer
da drüben jetzt was.
Ja,
wir schleichen uns.
Wieder
viel Spaß in Wien. Ne? Tschüss.
Tja, das hat viele Chancen, möglicherweise auch die eine oder andere Herausforderung. Für diejenigen, die unseren Podcast schon mal gehört haben, wir haben immer, bevor wir zum Ende kommen, so eine Schnellfragerunde. Und diese Schnellfragerunde heißt nicht umsonst Schnellfragerunde, spontane Antworten. Nachdem der Redeanteil von dir, Gabi, bisher etwas zu kurz gekommen ist, fange ich doch sehr gerne mit dir an. Die erste Frage würde sein, offenes Bier oder Flaschenbier?
Offenes Bier.
Was ist dein Lieblingsplatz für ein gutes Feierabendbier in Wien?
Etmo gesehen.
Warum wundert mich das nicht? Was glaubst du, welches Getränk wird in Österreich aktuell noch am meisten unterschätzt? Was kennen die Leute noch nicht? Oder wo sagst du, das hast du schon irgendwo probiert, kennt man in Österreich überhaupt nicht? Oder gibt's da nichts? Haben wir eh alles.
Also bei uns, glaube ich, gibt's alles. Also mir fällt jetzt spontan gar nichts ein. Also ja, vielleicht ein Most, weil ich ja aus Oberösterreich komme. Bei meinen Eltern gibt's das immer und mein Vater stellt immer so einen Doppelliter Most am Tisch und sagt, komm, schenk und schickt uns ein und wir schauen uns schon an und denken uns, um Gottes Willen.
Ganz fest gespritzt, die kennen Sie aus Kärnten.
Nicht einmal
mit
da.
Ganz viel Soda geht's vielleicht.
Nicht einmal da geht es.
Aber wir dürfen den Mostbauern bitte
ja,
nichts
ja, ja.
Schlechtes tun. Da gibt's gute Produkte, aber sehr regional. Robert, wenn ich zu dir komme, helles, Pils oder Lager?
Ich trinke wirklich am liebsten gern Weizenbier.
Weizenbier?
Weizenbier, ja.
Das trinke ich nicht beim Skifahren.
Ja, ich trinke das sehr gern. Ich mag das volle Bier und das, ja, bin ich kein richtiger Ostler.
Welche Speise passt am besten zu einem frisch gezapften Bier?
Ja, Wiener Schnitzel ist eh klar.
Das ist es, Wiener Schnitzel. Was zum Wiener Schnitzel dazu?
Eine Rede für Vogelsalat.
Also tatsächlich vollkommen klassisch.
Ja, was soll man da verändern? Ich hab's jetzt ja.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Was braucht's für ein perfekt gezapftes Bier?
Oh, in erster Linie natürlich eine Brauerei, die ein großartiges Bier herstellt. Dann Temperatur und den richtigen Kohlensäuredruck. Und dann geht das schon.
Und idealerweise ein Mitarbeiter, der das gut zapfen kann. Und dann
das auch, aber wie man auch sieht, das mit dem Zapfen ist, glaube ich, mehr eine Religion. In Großbritannien wird alles ohne Schaum gezapft. Bei uns muss die Krone höher sein als der Flüssigkeitsanteil. Aber das heißt nicht, dass die in Großbritannien schlechtes Bier haben. Aber ich glaube, das Bier per se, wenn das gut gemacht ist, wie von euch, die Temperatur passt und der Kohlensäuredruck, dann ist das eine super Sache.
Moritz, Bier oder Wein zum Schnitzel?
Das ist jetzt eine blöde Frage,
nein,
wenn ich in
das,
Auto gegen eine Brauerei
sitze. Es gibt nur ehrliche Antworten.
Ich fange immer an mit einem Pfiff und zum Schnitzel trinke ich einen Wein.
Gespritzt ja. Oder pur?
Pur.
Pur. Stehausschank oder Fine Dining?
Stehausschank.
Warum?
Ist leiberler. Ist nicht so aufgesetzt.
Jetzt kommen wir ja, nachdem du offensichtlich eine starke Affinität zum Thema Wein hast, was glaubst du, oder was ist für dich schwieriger zu erkennen? Die Rebsorte oder die Biersorte?
Ich glaube tatsächlich die Biersorte. Aber das liegt auch daran, dass eure Ausbildung da zum Biersommelier immer zu einer so blöden Zeit ist, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, die zu machen. Vielleicht schaffe ich es jetzt im September.
Wir sind leider wieder im September, das ist richtig. Ja. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe das ja, bevor ich hier vor 4 Jahren zu arbeiten begonnen habe, hatte ich wenig Ahnung vom Bier, außer als Konsument. Es ist aber ungemein spannend und man kann es echt lernen. Also das Thema Biersommelier ist schon spannend und ich glaube auch ein bisschen unterschätzt. Und da lernt man tatsächlich dann Biersorten zu unterscheiden, wobei ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir unseren eigenen Braumeistern unsere eigenen Biere in der Blindverkostung geben, ist die Trefferquote auch nicht bei 100%. Das muss man
ja,
muss
ich glaube,
sagen,
ist gar nicht so leicht. Dass ich biertechnisch die Vollniete bin, wir haben ja auch eine kleine Hobbybrauerei sozusagen, im Anschluss ans Mamm und der Bulle. Und da war ich ja auch bei vielen Brauprozessen schon dabei etc. Also ein bisschen kenne ich mich schon aus, aber wirklich verkosten, das habe ich eigentlich nur mit Wein bis jetzt gemacht.
Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir dich einmal zu einer Biersommelier-Ausbildung bei uns begrüßen dürfen.
Ich
Wie
komme.
Gesagt, zweimal im Jahr, glaube ich, findet sie statt.
Super.
Danke für eure kurzen Antworten. Vielleicht zum Abschluss. Was ist in 10 Jahren? Was passiert mit der Gastronomiegruppe der Hoots in den nächsten 10 Jahren? Wo geht die Reise hin? Außer, dass ihr zwar irgendwann einmal dort bleibt, habe ich richtig verstanden. Aber was sind noch so Ziele? Was sind Visionen? Fokussierung habe ich vorher vom Robert gehört. Aber macht's einen Blick in die Zukunft. Was hättet ihr gerne, dass in 10 Jahren ist?
Wünschenswert wäre natürlich, dass unsere Söhne, der Moritz und der Maximilian, das weiterführen, was wir aufgebaut haben. Und natürlich die Fokussierung, wie mein Mann eh schon gesagt hat, findet ja schon statt. Wir machen das ja auch ständig. Ja. Wir sitzen auch immer zusammen und besprechen das, wo können wir noch was verbessern und wo können wir uns noch mehr fokussieren. Und da gibt's auch so ein Sprichwort immer wieder, weniger ist ja mehr. Das ist auch so ein Leitspruch von mir. Und das wollen wir auch noch weiter verfolgen Und in 10 Jahren ist es natürlich so, dass wir uns wünschen, dass Max und Moritz gemeinsam das bewältigen und weiterführen, was wir aufgebaut haben. Das wäre so unsere Wunschvorstellung, aber das ist natürlich in ferner Zukunft und natürlich, dass alle gesund bleiben.
Das geht aber schneller, als man denkt, glaube ich.
So ist es.
Aber ich finde auch, das Thema gesund bleiben ist eines der...
Das ist das Allerwichtigste, weil nur das zählt im Leben und dann geht eh alles von der Hand in Wirklichkeit. Mit der Leidenschaft und dem Einsatz und Ehrgeiz ist dann alles möglich.
Robert, was wäre dein Wunsch?
Ja, ich wünsche mir das gar nicht. Ich erwarte, dass die Kinder das gut übernehmen, dass sie mich bestenfalls anrufen und um Rat fragen, natürlich entsprechend nach wie vor entlohnen und ja, und irgendein anderer Plätzchen irgendwo anders wird uns schon einfallen. Also so schaut das in 10 Jahren aus, ja.
Du, Moritz, jetzt hast du gehört, was deine Eltern sich so vorstellen. Wie stellst du dir das vor?
Ich bin eh voll drin, sie wissen es ja eh.
Ja, ich würde natürlich auch wünschen,
dass der Max vorgezeichnet. Na sicher, aber es ist vorgezeichnet, würde ich gar nicht sagen, weil unfreiwillig ist nie gut. Aber ich liebe es einfach und ich will es machen und ich hoffe, dass ich es gut mache.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Und zwar bin ich tatsächlich der Meinung, wenn man etwas gern macht, wenn man etwas mit Leidenschaft macht und was du jetzt gerade gesagt hast, wenn man etwas liebt, das man tut, dann wird es in ganz, ganz vielen Fällen erfolgreich und gut. Und das gilt für alle Branchen, das gilt für jegliche Tätigkeit. Das geht in großen Unternehmen genauso wie in Familienunternehmen. Und ich finde es total schön, dass du das am Ende so formuliert hast. Damit bleibt mir nur noch, mich selber auf den Besuch bei euch in näherer Zukunft wieder zu freuen, in einem eurer tollen Lokale. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, speziell in der Konstellation zu dritt, eine Stunde mit mir zu verbringen, ein bisschen was aus eurer Geschichte zu erzählen, ein bisschen einen Ausblick zu wagen in die Zukunft, vielleicht auch zu zeigen, dass es funktionieren kann, dass Jung und Alt in einem Unternehmen gemeinsam arbeitet mit klar definierten Rollen. Ich glaube, das ist ein Vorbild. Da gibt es viele Unternehmen, wo es funktioniert, gibt aber auch sehr viele, wo es nicht funktioniert. Bei euch scheint es gut zu funktionieren. Dafür wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück und noch einmal recht herzlichen Dank für den Besuch.
Ja, vielen Dank. Auch zu
danken. Danke, lieber Dankeschön. Markus, für die Einladung.
Dann bedanke ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern für euer Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Freude und Getränke, unserem Otterkühner Getränke AG Familienpodcast. Bis dahin, macht's gut. Und vergesst nie, wir machen Freude und Getränke.